Was ist eigentlich die richtige und angemessene Vergütung für Betriebsräte? Welche rechtlichen Maßstäbe existieren insoweit? Welche jüngst erfolgten Gesetzesänderungen hat es hierzu gegeben? Und was sagt eigentlich die Rechtsprechung dazu? Was sagt das Bundesarbeitsgericht dazu? Das ist ein enorm wichtiges Thema, wo es nicht einfach ist, den Überblick zu behalten. Doch in dieser Folge möchte ich mit dir einmal durch dieses rechtliche Dickicht hindurchgehen, damit du am Ende weißt, welche rechtlichen Maßstäbe hier gelten, welche rechtlichen Gesetzmäßigkeiten zur Anwendung kommen, sodass du zumindest in einem ersten Schritt einschätzen kannst, ob deine Vergütung angemessen ist oder ob es da entsprechenden Anpassungsbedarf gibt. Mein Name ist Rafael Legowski, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich bin tätig für die Betriebsratskanzlei, bin Partner dort und berate und begleite Betriebsräte deutschlandweit bei allen ihren mitbestimmungsrechtlichen Herausforderungen. In dieser Woche war ich im Seminareinsatz für den EFB. Es handelte sich um ein Grundlagenseminar, BetrVG Teil 1. Und im Rahmen des Seminars kommen wir natürlich auch beim Thema des Schutzes von Betriebsräten vorbei. Das heißt, wie werden eigentlich Betriebsräte im Rahmen ihrer Amtsausübung geschützt? Es gibt verschiedene Ebenen des Schutzes von Betriebsräten. Es gibt einen Tätigkeitsschutz, es gibt einen Sonderkündigungsschutz, aber es gibt natürlich auch den Entgeltschutz. Dass also das Entgelt von Betriebsräten nicht geringer bemessen sein sollte als bei anderen Mitarbeitern, dem Grundsatz nach. Also Betriebsräte sollen durch die Amtsübernahme auch in entgelttechnischer Hinsicht keine Nachteile erfahren. Das ist das, was der Gesetzgeber uns vorgibt in § 37 Absatz 4 der Betriebsverfassung. Gleichzeitig gibt es in § 78 Satz 2 der Betriebsverfassung auch die Maßgabe, dass Betriebsräte nicht benachteiligt werden dürfen. Und klargestellt wurde kürzlich auch aufgenommen, dass eine Benachteiligung auch nicht beim Thema Entgelt passieren dürfe. Wir haben also an verschiedenen Stellen in der Betriebsverfassung Maßgaben zum Thema Entgeltgleichheit, damit Betriebsräte insofern keine Nachteile erfahren, damit auch das Betriebsratsamt an sich weiterhin attraktiv bleibt. Denn das wäre ja das Worst-Case-Szenario, wenn man als Betriebsrat nach Amtsübernahme befürchten müsste, entgelttechnisch schlechter gestellt zu werden als andere Mitarbeiter, die mit einem vergleichbar sind. Und die zentralen Vorschriften sind insofern § 37 Absatz 4 Betriebsverfassungsgesetz und § 78 Satz 2. Und es ist wichtig, dass man sich einmal hier einen Überblick verschafft, wie diese Vorschriften vielleicht zusammenspielen oder nicht zusammenspielen. Das heißt, was macht die eine Vorschrift, was macht die andere Vorschrift? Wie genau wird dieser Entgeltschutz für Betriebsratsmitglieder sichergestellt? Was genau ordnen denn diese Vorschriften konkret an? Und das Thema Entgelt, das davon wirst du vielleicht gehört haben, ist ja auch ein großer Konfliktpunkt aktuell zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten. Und zwar deswegen, weil wir eine Entscheidung haben des Bundesgerichtshofs zum Thema Untreuestrafbarkeit von Geschäftsführern und sonstigen verantwortlichen Personen, wenn eine Vergütung an Betriebsratsmitglieder gewährt wird, die über das übliche Maß hinausgeht. Wenn also nicht eine Benachteiligung stattfindet von Betriebsratsmitgliedern, sondern sogar eine verbotene Begünstigung. Die Begünstigung ist ja auch verboten, und zwar auch in Sachen Vergütungsfragen. Und deswegen kommt es aktuell gehäuft zu Streitigkeiten, weil Arbeitgeber aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs diese zum Anlass genommen haben, die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern zu prüfen. Und vereinzelt wurde festgestellt, dass womöglich eine Begünstigung vorliegen könnte, und mit dieser Erkenntnis wurde dann die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern angepasst, und zwar nach unten hin angepasst, sodass es dann zu entsprechenden Klageverfahren gekommen ist. Betriebsratsmitglieder haben Differenzvergütungsansprüche eingeklagt und geltend gemacht, und die Gerichte mussten dann darüber entscheiden, durfte der Arbeitgeber die Vergütung herabsetzen der Betriebsratsmitglieder oder eben nicht. Gab es dafür eine Rechtsgrundlage? Lag tatsächlich, wie der Arbeitgeber das vermutet, eine verbotene Begünstigung aufgrund des Betriebsratsamtes vor? Das Betriebsratsamt ist ja ein Ehrenamt. Es darf insofern keine Begünstigung geben. Und wenn Betriebsräte und Arbeitgeber in dieser Frage unterschiedliche Auffassungen sind, dann muss es eben eine dritte Instanz klären, und das waren eben die Gerichte. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auf eine jüngere Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts eingehen aus dem Jahr 2025, August 2025. Da ging es um einen Fall, wo eine, ja nicht eine Herabsetzung erfolgt ist, aber wo eine Vergütung an ein Betriebsratsmitglied gezahlt worden ist, die vermeintlich nicht angemessen gewesen ist. Das Betriebsratsmitglied war ursprünglich tätig als Checker bei der Muttergesellschaft und ist dann irgendwann zu seinem jetzigen Arbeitgeber gewechselt. Bei seinem jetzigen Arbeitgeber war er tätig als Frachtabfertiger und hat die entsprechende Vergütung erhalten, gemäß der maßgeblichen Entgeltstufe. Soweit, so gut. Allerdings, im Jahr 2009, also schon Ewigkeiten her, hat er sich beworben auf eine höherrangige Stelle. Er hat sich beworben auf die Stelle des Dispositionsleiters und kam dafür grundsätzlich gemäß seinen Fähigkeiten und Qualifikationen in Frage. Es gab allerdings einen Haken. Und der Haken war, er war Betriebsrat, er war freigestellt als Betriebsrat und hat die Stelle nicht angetreten. Und das, obwohl der Geschäftsführer des Arbeitgebers dem Betriebsratsmitglied diese Stelle auch zugesagt hat. Also die Bewerbung hatte mit anderen Worten Erfolg. Und trotzdem hat er die Stelle nicht angetreten, eben weil er weiterhin seiner Betriebsratsarbeit nachgehen wollte und er war vollständig freigestellt. So. Dann ging es weiter. Also er war nicht Dispositionsleiter, sondern weiterhin Frachtabfertiger. Im Rahmen von Compliance-Prüfung wurde dann sein Gehalt, ja erstmal wurde es heraufgesetzt, aber dann im Zuge von Compliance-Prüfung wurde es wieder herabgesetzt, weil der Arbeitgeber gesagt hat, das ist nicht die angemessene Vergütung, die ich diesem Betriebsratsmitglied schulde. Mit anderen Worten, das Betriebsratsmitglied ist überbezahlt und das stellt eine Begünstigung aufgrund des Betriebsratsamtes dar. Es gab also Herabsetzung der Vergütung, die erfolgt sind. Und das ging viele Jahre so, bis sich dann das Betriebsratsmitglied, ich meine, das war 2021, auf die Stelle des Teamleiters beworben hatte. Was dann ebenfalls mit einem höheren Gehalt verbunden gewesen ist. Und diese Stelle hat er dann auch angetreten, soweit so gut. Und macht jetzt allerdings Differenzvergütungsansprüche geltend zu der Position des Dispositionsleiters. Einmal die Grundvergütung, die natürlich beim Dispositionsleiter viel höher gewesen ist, und zum anderen auch Ansprüche auf Gewinnbeteiligung, die geltend gemacht werden. Und das Gericht musste jetzt darüber befinden, also das Bundesarbeitsgericht. Das ging durch die Instanzen. Das Bundesarbeitsgericht musste dann in letzter Instanz darüber entscheiden, ja, welches Gehalt stimmt zu? Lag hier womöglich eine verbotene Benachteiligung vor, aufgrund des Betriebsratsamtes? Das Landesarbeitsgericht, das zuvor mit der Frage befasst war, hat einige interessante Festlegungen getroffen. Unter anderem auch die Festlegung, dass das Betriebsratsmitglied die im Betriebsratsamt erworbenen Fähigkeiten, Kenntnisse, Qualifikationen, dass diese Qualifikationen, Fähigkeiten, Kenntnisse für die Stelle eben nicht berücksichtigt werden dürfen. Und zwar aus dem Grund, weil insofern ein Zusammenhang besteht mit der Betriebsratstätigkeit, mit dem Betriebsratsamt, weil gerade diese Qualifikationen, diese Kenntnisse, Fähigkeiten hatte erworben, im Rahmen seiner Betriebsratsarbeit. Und deswegen können diese Aspekte eben bei dem Matchen mit der Stelle des Dispositionsleiters nicht herangezogen werden. So zumindest die Auffassung des Landesarbeitsgerichts. So, und die Frage ist jetzt, wie hat das Bundesarbeitsgericht hier entschieden? Wie hat es diese Frage beurteilt? Nun, was diese Berücksichtigungsfähigkeit anbelangt, der Fähigkeiten, Qualifikationen und Kenntnisse, die das Betriebsratsmitglied im Rahmen seiner Betriebsratsarbeit erworben hat, und sei es auf Schulungen, da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, sofern diese Kenntnisse Karriere- und Entgeltrelevant sind und grundsätzlich gefordert werden im Rahmen der Stelle, die zu besetzen ist, dann müssen natürlich diese entsprechenden Eigenschaften berücksichtigt werden. Ansonsten gäbe es nicht eine, ja eine Begünstigung, sondern eine Benachteiligung des Betriebsratsmitglieds. Es hat ja nicht direkt etwas mit der Arbeit des Betriebsrates zu tun oder mit der Position des Betriebsrates, sondern das sind einfach Eigenschaften, die dem Betriebsratsmitglied immanent sind. Er hat die entsprechenden Kenntnisse, Fähigkeiten, Qualifikationen erworben und die bleiben ihnen auch dann erhalten, wenn er wieder aus dem Betriebsratsamt ausscheiden sollte. Deswegen hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, dass insofern die Maßgaben, die aufgestellt worden sind, des Landesarbeitsgerichts fehlerhaft gewesen sind. Doch die eigentlich spannende Frage ist doch, ist es überhaupt zulässig, ein Betriebsratsmitglied nach Maßgabe einer höheren Stelle zu vergüten, obwohl dieses Betriebsratsmitglied diese Stelle gar nicht angetreten hat? Und hier geht es um die Frage der fiktiven Beförderung oder des hypothetischen beruflichen Werdegangs. Und insofern sagt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dass ein solcher Anspruch gegeben sein kann auf Seiten der Betriebsratsmitglieder. Und zwar aus dem Grund, § 78 Satz 2 verbietet eine Benachteiligung aufgrund des Betriebsratsamtes. Und deswegen muss im Rahmen von § 78 Satz 2 immer gefragt werden, welchen beruflichen Werdegang das Betriebsratsmitglied genommen hätte, wenn es nicht Betriebsratsmitglied gewesen wäre und wenn es nicht freigestellt gewesen wäre. Das ist also der rechtliche Maßstab, um den es hier geht. Und wenn man diesen anwendet, dann kommt man hier doch zum Ergebnis, das Betriebsratsmitglied hatte die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Qualifikation, hat sich auch tatsächlich auf die Stelle beworben und wurde auch angenommen. Es gab eine Zusage des Geschäftsführers. Gut, die Parteien streiteten dann darüber, ob der Geschäftsführer alleine diese Entscheidung treffen konnte, aber jedenfalls haben wir hier eine Evidenz, dass das Betriebsratsmitglied diese Stelle im Grundsatz hätte erhalten können und es schaute insoweit gut aus. Die hypothetische Karriere oder ja, die fiktive Beförderung ist ein Rechtskonstrukt, das ausdrücklich von Bundesarbeitsgericht legitimiert worden ist. Ja, insofern ist natürlich das Betriebsratsmitglied immer darlegungs- und beweisbelastet und das ist vielleicht auch die Schwierigkeit, ja, das am Ende auch darlegen und zu beweisen, ob man tatsächlich auf eine höhere Stelle gekommen wäre, wenn man kein Betriebsrat gewesen wäre und nicht freigestellt gewesen wäre. Doch wenn man eine Bewerbung formuliert hat und an den Arbeitgeber gesendet hat und wenn man sogar eine Zusage hatte des Geschäftsführers zu der Stelle, dann hat man insofern schon mal keine schlechten Karten an der Hand, um dieser Darlegungs- und Beweislast nachzukommen. Und das Gericht geht sogar noch einen Schritt weiter. Selbst dann, wenn es keine Bewerbung gegeben haben sollte, ist trotzdem zu fragen oder zu hinterfragen, hat das Betriebsratsmitglied nur deswegen keine Bewerbung formuliert, keine Bewerbung abgeschickt, weil es weiterhin seiner Betriebsratsarbeit als freigestelltes Betriebsratsmitglied nachkommen wollte. Auch das müsste dann das Betriebsratsmitglied entsprechend darlegen und unter Beweis stellen. Klar. Nur, wenn das Betriebsratsmitglied grundsätzlich für die Stelle in Frage käme, aufgrund der Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikation, und wenn das Betriebsratsmitglied auch dokumentiert hat und beweisen kann, dass es sich beworben hätte und dass seine Bewerbung Erfolg gehabt hätte, dann ist sogar ein solcher fiktiver Beförderungsanspruch nicht fernliegend und dann kann es sein, dass eine Gehaltsanpassung nach 78 Satz 2 der Betriebsverfassung geboten ist. Deswegen geboten ist, damit es keine Benachteiligung gibt des Betriebsratsmitglieds im Verhältnis zu anderen Beschäftigten. Das ist jetzt relativ einfach und verkürzt dargestellt, aber ich will einfach nur, dass du zumindest einmal die Grundsätze kennenlernst. Dass es einen solchen fiktiven Beförderungsanspruch gibt, das ist ein Individualanspruch, der am Ende auch dazu führen kann, dass Betriebsratsmitglieder Differenzvergütungsansprüche herleiten nach Maßgabe einer höherwertigen Stelle. Das geht. Das ist gebilligt vom Bundesarbeitsgericht. Da haben wir kein Thema. Und das ist ja die zweite wichtige Erkenntnis aus dieser Entscheidung aus August 2025. Die erste war, nochmal zur Wiederholung, dass auch im Rahmen des Betriebsratsamtes erworbene Fähigkeiten, Kenntnisse, Qualifikationen durchaus Berücksichtigung finden könnten bei der Beurteilung der Eignung für eine Stelle, sofern sie karriere- und vergütungsrelevant sind, unabhängig ist oder spielt keine Rolle, ob die Betriebsräte diese Qualifikation während der Amtsausübung erworben haben. Und zum Zweiten bleibt es bei der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dass es einen fiktiven Beförderungsanspruch geben kann unter gewissen Voraussetzungen, wo allerdings dann die Betriebsräte zu beweisen hätten, dass es einen solchen Anspruch oder dass ein solches Begehren auch Erfolg gehabt hätte, was im Prozess eventuell nicht so einfach sein kann. So, das ist also Paragraph 78. Aber wie schon eingangs gesagt, das ist nicht die einzige Vorschrift, die im Rahmen des Entgeltschutzes von Betriebsräten Relevanz hat, sondern gleichermaßen müssen wir uns einmal auch Paragraph 37 Absatz 4 zuwidmen. Denn dort steht sinngemäß geschrieben, dass das Entgelt von Betriebsräten nicht geringer bemessen sein darf als das Entgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher Entwicklung. Und da möchte ich auf eine Entscheidung zu sprechen kommen, auch des Bundesarbeitsgerichts, die datiert von März 2025, also einige Monate vor der zuerst genannten Entscheidung getroffen worden ist. Da ging es ebenfalls um Streitigkeiten eines Betriebsratsmitglieds mit dem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat zunächst einmal dem Betriebsratsmitglied immer weiter Entgelterhöhungen gewährt. Das Betriebsratsmitglied ist die Entgeltleiter hinaufgeklettert von Entgeltstufe 3 oder 4 bis am Ende Entgeltstufe 20 zu Buche stand. Also schon ein gewaltiger Aufstieg. Zusätzlich gab es auch hier wieder eine Bewerbung auf oder ein Angebot einer anderen Stelle. So. Es kam, wie es kommen musste. Auch hier gab es dann eine Überprüfung des Arbeitgebers, woraufhin das Entgelt des Betriebsratsmitglieds herabgesenkt worden ist. Auch hier ging es wirklich um signifikante hohe Beträge, die im Raum standen. Das Betriebsratsmitglied war damit nicht einverstanden, versteht sich von selbst, und hat daraufhin auf die Entgeltdifferenz geklagt. Das Bundesarbeitsgericht bekam dann den Fall am Ende auf den Tisch und musste ebenfalls hier wichtige Prüfungen vornehmen und Festlegungen treffen. Doch die maßgebliche Vorschrift, um die es hier ging, war nicht Paragraph 78, denn der Kläger hatte mit seinem Prozessbevollmächtigten seinen Anspruch primär gegründet auf Paragraph 37 Absatz 4, hat also gesagt, es gibt vergleichbare Arbeitnehmer im Betrieb, die ein höheres Entgelt erhalten als ich. Das ist doch nicht angemessen, nicht gerecht. Das ist ein Widerspruch, eine Verletzung von Paragraph 37 Absatz 4. Und im Zuge der Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht auch einige sehr interessante Worte verloren zu diesem Anspruch. Das heißt, was der Anspruch inhaltlich bedeutet, was dazugehört und unter welchen Voraussetzungen überhaupt ein Anspruch gegeben sein kann. Und interessant ist vor allem auch das Verhältnis von 37 Absatz 4 zu 78 Satz 2. Und damit möchte ich gleich beginnen. Was das Verhältnis anbelangt, dieser beiden Vorschriften, hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, dass 37 Absatz 4 quasi so eine Art Mindestentgeltschutz für Betriebsräte bedeutet. Mindestentgeltschutz. Da geht es nicht um irgendwelche individuellen Ansprüche von Arbeitnehmern oder wie sich Arbeitnehmer individuell entwickelt hätten. Das ist nicht Gegenstand der Prüfung, sondern Gegenstand der Prüfung ist der vergleichbare Arbeitnehmer mit betriebsüblicher Entwicklung. Vergleichbar sind Arbeitnehmer, die im Wesentlichen gleich qualifizierte Tätigkeiten ausüben wie das betroffene Betriebsratsmitglied. Und die betriebsübliche Entwicklung ist eben ja die Normalentwicklung betrieblich und personell im Betrieb. Das heißt, welchen Karriereverlauf nehmen denn Arbeitnehmer, also vergleichbare Arbeitnehmer im Betrieb? Gibt es da Anhaltspunkte? Gibt es da gewisse Regeln, die vielleicht sogar schriftlich dokumentiert sind? Gibt es andere vergleichbare Arbeitnehmer, die genau diese Stufen der Karriere erklommen haben? Wenn es sowas gibt, dann haben wir vergleichbare Arbeitnehmer mit betriebsüblicher Entwicklung. Und dann kann es sein, dass wir zwar zu Beginn eine Tätigkeit hatten, die geringer bemessen gewesen ist, aber die betriebsübliche Entwicklung zeigt, dass wir uns entwickelt hätten, wie in dem vorigen Fall, vom Frachtabfertiger zum Dispositionsleiter zum Beispiel. Es kann sein, dass alle vergleichbaren Arbeitnehmer diese Entwicklung nehmen oder auch nur besonders qualifizierte, besonders talentierte vergleichbare Arbeitnehmer. Das ist, müsste man dann prüfen, ja, wie da genau der Weg ausschaut. Aber prinzipiell schaut mal wirklich auf den Normalentwicklungsweg betrieblich und personell. Und wenn es da einen solchen vorgegebenen Pfad gibt, ein Karrierepfad, und vergleichbare Arbeitnehmer neben diesem Pfad üblicherweise, dann muss man auch unterstellen, dass auch das Betriebsratsmitglied diesen Pfad genommen hätte, was wiederum dann mit einer höheren Vergütung verbunden wäre. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist immer, wir haben diese vergleichbaren Arbeitnehmer und wir haben diese betriebsübliche Entwicklung. Das ist immer maßgeblich. Und das spiegelt den Mindestentgeltschutz von Betriebsräten dar. Zeitlich kommt es hier, so die Rechtsprechung und auch verankert im Gesetz, auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme an, im Grundsatz. Der Zeitpunkt der Amtsübernahme ist hier ausschlaggebend, auch wenn es sich um eine Freistellung handelt, na klar. Doch eines sei zu diesem Anspruch angemerkt. Es gab im Juli 2024 als Reaktion auf die BGH-Rechtsprechung zur Untreue eine Gesetzesanpassung in diesem Bereich. Der Gesetzgeber hat klargestellt, ja, es kommt immer noch auf die vergleichbaren Arbeitnehmer an mit betriebsüblicher Entwicklung. Es kommt immer noch darauf an, wann die Amtsübernahme gewesen ist. Doch aus sachlichen Gründen heraus kann die Vergleichsgruppe neu zu bestimmen sein. Ja, und zwar immer dann, wenn sachliche Gründe vorliegen. Ich habe mal einen Blick gewagt in die Gesetzesbegründung, um festzustellen, ja, welche sachlichen Gründe stellt sich denn der Gesetzgeber hier vor? Was sind denn zum Beispiel sachliche Gründe? Als einziges Beispiel wird dort in der Gesetzesbegründung genannt, dass der Arbeitgeber dem Betriebsratsmitglied eine anderweitige, höher dotierte Stelle anbietet und es daraufhin zum Abschluss eines Änderungsvertrages kommt. Das ist die Zielvorstellung des Gesetzgebers insofern. Was der Gesetzgeber allerdings auch klargestellt hat, er hat klargestellt, dass es im Rahmen von § 37 Absatz 4 eben nicht auf eine hypothetische Karriereentwicklung des individuellen Betriebsratsmitglieds ankommt, sondern Maßstab bleibt trotzdem immer der vergleichbare Arbeitnehmer. Der Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer kann sich verschieben. Das kann sein. Aber eine hypothetische individuelle Entwicklung kann es nicht nach 37 Absatz 4 geben, sondern allenfalls, wie wir vorher gesehen haben, nach 78 Satz 2 britische Fassung. Das heißt, 37 Absatz 4 ist quasi der Sockel, der Mindestentgeltschutz. Aber um Benachteiligung zu vermeiden, kann es sein, dass ein Anspruch auf eine höhere Vergütung existiert, auf der Grundlage eines fiktiven Beförderungsanspruchs nach § 78 Satz 2 britische Fassung. Ja, und das Bundesarbeitsgericht hat genau auch diese Maßstäbe des Gesetzgebers aufgegriffen und hat gesagt, wenn es üblich ist, dass sich Mitarbeiter, vergleichbare Arbeitnehmer im Betrieb so entwickeln, wie vom Kläger, wie vom Betriebsratsmitglied in diesem Fall vorgetragen, ja, dann würde es einen Anspruch geben. Und wir haben hier die Besonderheit, dass der Arbeitgeber gegenüber diesem Betriebsratsmitglied ja fortlaufend das Gehalt angepasst hat. Das Betriebsratsmitglied ist die entsprechenden Entgeltstufen hinaufgeklettert, bis zur Entgeltstufe 20. Und das hat prozessual für das Betriebsratsmitglied eine weitreichende Konsequenz. Nämlich die Darlegungs- und Beweislast, dass es sich bei der Vergütung in Entgeltstufe 20 um eine verbotene Begünstigung des Betriebsrates handelt, die liegt nicht mehr beim Betriebsratsmitglied, sondern die liegt jetzt beim Arbeitgeber. Und eins kann ich euch sagen, viele Fälle von den Arbeitsgerichten werden gerade auch auf der Grundlage, auf der Basis der Darlegungs- und Beweislast entschieden. Wer hat eigentlich die Darlegungs- und Beweislast und kann er sie auch ausfüllen? Häufig ist es halt so, dass die Parteien in den Prozessen beweisfällig bleiben, sodass entsprechende Ansprüche eben nicht gewährt werden können von Seiten der Gerichte. Deswegen ist das ein sehr weitreichendes prozessuales Zugeständnis an die Betriebsräte. Wenn der Arbeitgeber vorher tatsächlich Erhöhung gewährt hat und es auch ansonsten keine Anhaltspunkte gibt, dass hier irgendeiner Form eine Begünstigung vorliegen könnte. Das war also der zentrale Gedanke, die zentrale Aussage der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus März 2025. So, jetzt habe ich relativ viel gequasselt, aber ich möchte das nochmal kurz für dich zusammenfassen. Wir haben zwei zentrale Vorschriften, wenn es um den Entgeltschutz von Betriebsratsmitgliedern geht. Wir haben 37 Absatz 4, wo der Mindestentgeltschutz statuiert wird, am Maßstab des vergleichbaren Arbeitnehmers mit betriebsüblicher Entwicklung. Und auf der anderen Seite haben wir § 78 Satz 2, der eine Benachteiligung aufgrund des Betriebsratsamtes gerade auch verbietet und gerade auch in Fragen der Vergütung. Das heißt, dass im Rahmen von 78 Satz 2 auch eine weitergehende Anpassung nach oben hin möglich ist, aufgrund eines fiktiven Beförderungsanspruchs. Wenn es Stellen gibt, die frei sind, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, es muss immer eine freie Stelle geben, auf der sich ein Betriebsratsmitglied beworben hat oder hätte bewerben können. Aber wenn es so eine Stelle gibt, das Betriebsratsmitglied erfüllt die erforderlichen Qualifikationen für diese Stelle, ist geeignet in fachlicher Hinsicht und auch persönlicher Hinsicht. Und es gibt Anhaltspunkte, dass die Bewerbung erfolgreich gewesen wäre oder sogar gewesen ist und das Betriebsratsmitglied hat die Stelle abgelehnt. Dann kann auch eine noch weitergehende Anpassung nach oben hin erfolgen über die Bestimmung des 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Du siehst also, das Verhältnis ist nicht so einfach, aber ich glaube, das bringt es relativ gut auf den Punkt. Und obwohl die Folge jetzt schon relativ lang ist, möchte ich dir noch eine Sache mit auf den Weg geben. Wie schon gesagt, der Gesetzgeber hat im Jahr 2024, im Juli 2024, eine Gesetzesanpassung vorgenommen, um eben auch für mehr Rechtssicherheit zu sorgen, um auch mögliche Strafbarkeitsrisiken zu minimieren. Und im Zuge dessen wurden auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Betriebsparteien erweitert, beziehungsweise sogar erstmalig neu geschaffen. Es ist nämlich möglich, in einer Betriebsvereinbarung das Verfahren zur Bestimmung der Vergleichsgruppe festzulegen oder noch weitergehender, sogar gleich die Vergleichsgruppe zu bestimmen. Natürlich nach Maßgabe der Rechtsgrundsätze der Rechtsprechung. Ja, man darf jetzt nicht irgendwie willkürlich irgendwelche Fantasievergleichsgruppen bilden, sondern das muss alles schon durchaus Hand und Fuß haben. Diese Gestaltungsmöglichkeiten solltest du auf jeden Fall im Blick behalten. Und das ist etwas, was im Betrieb einfach für mehr Fairness, Transparenz und Klarheit sorgt. Gerade dann, wenn es auch Streitigkeiten schon in der Vergangenheit gegeben haben sollte, ist das eine gute Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber eine vernünftige, tragfähige, nachhaltige Lösung zu bieten. Und der Vorteil ist, vor allem auch für den Arbeitgeber, der Vorteil ist, dass solche Festlegungen der Betriebsparteien nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden dürfen. Nur bei groben Fehlern kann es sein, dass die Vergleichsgruppenbildung der Betriebsparteien unzutreffend ist und dass die Gerichte also sagen, das, was die Parteien da festgelegt haben, das ist zwar schon gut, aber das widerspricht den Grundsätzen des Bundesarbeitsgerichts und den Grundsätzen des Gesetzgebers und deswegen müssen wir uns daran nicht halten. Aber wenn es keine grobe Verletzung gibt, ist das, was die Betriebsparteien miteinander vereinbaren, eben maßgeblich. Das kann eine enorme Hilfestellung sein und hilft auch den Beschäftigten dabei zu wissen, ist meine Vergütung angemessen oder nicht, mit wem bin ich eigentlich vergleichbar, wer ist mein Bezugspunkt, wenn es um Vergütungsfragen geht. Jetzt aber, ich danke dir, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist. Ich denke, es hat sich gelohnt. Und ansonsten, ja, wenn du Fragen haben solltest zu dem Thema, dann zögere nicht, auf mich zuzukommen. Dann klären wir das. Oder auch, wenn du eine Betriebsvereinbarung planst mit dem Arbeitgeber, stehen wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und ich freue mich auf die kommende Folge mit dir, die hoffentlich nicht ganz so komplex sein wird in rechtlicher Hinsicht. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.